Gestattet mir zu Beginn meiner Predigt gleich einmal eine Frage an euch. Was ist euch eigentlich wichtig? Worauf kommt es euch an im Leben? Wozu bekennt ihr euch? Das Bekenntnis ist im Christentum ja eine wichtige Sache. Man sollte wissen, wozu man steht. Es gibt Kirchen, in denen darum in jedem Gottesdienst ein Glaubensbekenntnis gesprochen wird oder das Glaubensbekenntnis gesprochen wird. Eines der bekanntesten Glaubensbekenntnisse ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das auch in unseren Liederbüchern steht. Die stehen da drüben im Regal, wir singen ja immer noch von der Wand. Aber wenn man im Liederbuch mal nachschlägt, dann findet man das. Oder auch in der Rechenschaft vom Glauben, dem Glaubensbekenntnis der deutschsprachigen Baptistengemeinden, ist dieses Glaubensbekenntnis dem vorangestellt, weil es uns als Christen miteinander verbindet und ausdrückt, woran wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dieses Glaubensbekenntnis drückt aus, wozu Christinnen und Christen stehen. In ihm bekennen sich Menschen zum dreieinen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sie benennen in diesem Bekenntnis, was ihnen im Glauben wichtig ist. Es gibt noch andere Glaubensbekenntnisse. Ein ganz wichtiges ist das von Nicäa und Konstantinopel. Es ist noch ausführlicher, ich zitiere es deswegen mal nicht hier, und hat seine Wurzeln im ökumenischen Konzil von Nicäa, das in diesem Jahr vor 1700 Jahren abgehalten worden ist. Es ist also ein Jubiläumsjahr, dieses Jahr 2025. 325 ist dieses Konzil von Nicäa abgehalten worden und aus ihm heraus ist dieses große Glaubensbekenntnis, das von Nicäa und Konstantinopel entstanden. Es gibt aber auch viel kürzere Bekenntnisse. Etwa das, mit dem wir uns zusammen mit Israel zu unserem Gott bekennen und das von unserem Herrn Jesus bestätigt worden ist. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und zu diesem Bekenntnis tritt der Zusatz, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also zum Bekenntnis tritt das Leben hinzu. Und noch viel kürzer als dieses alttestamentliche Bekenntnis ist das älteste christliche Bekenntnis, das wir finden und das im Neuen Testament schon mehrfach zitiert wird. Und es heißt ganz schlicht, Jesus ist Herr oder Jesus Christus ist Herr. Und damit bekennen sich die Christen dazu, dass er eben der Herr ist, die absolute Autorität, den, auf den es ankommt, der, auf den es ankommt und nichts anderes. Es gibt ja so vieles, was Macht hat in dieser Welt. Und als Christinnen und Christen sagen wir, ja, das mag sein, aber Jesus ist unser Herr. Jesus Christus ist der, auf den es ankommt, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wie auch immer, es ist gut, sich zu etwas zu bekennen, zu etwas zu stehen. Und es ist nicht nur gut, es ist sogar großartig, und zwar deswegen großartig, weil wir uns im Bekenntnis zu unserem Gott und dem Herrn Jesus Christus in seinen Lebensstrom hineinstellen. Es geht nicht nur darum, was man denn mal so sagen könnte, wenn es um Gott geht und um die Kirche geht, um den Glauben geht. Was man so sagen könnte, ist nicht so entscheidend, sondern was du sagst, ist entscheidend. Was ich sage, es geht um eine persönliche Verortung, um einen Standpunkt, den du beziehst, oder es geht um den Grund, auf dem du stehst. Im Predigtext für den heutigen ersten Sonntag der Passionszeit werden wir aufgefordert, am Bekenntnis festzuhalten. Ich lese aus Hebräer 4 ab Vers 14. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Gott ist eben groß. Am Beispiel von Jesus malt uns das der Schreiber des Hebräerbriefes vor Augen. Wir sehen Jesus da die Himmelsstufen durchschreiten. Er geht durch die Himmel. Offensichtlich stellt sich der Schreiber des Hebräerbriefes den Himmel als ein mehrstufiges Gebilde vor, das Jesus durchschreitet. Und er kommt dann bis ins Zentrum des Himmels, in das himmlische Heiligtum. Und dort ist er bei Gott. Er ist der große hohe Priester, also die letztgültige Instanz, die uns mit Gott in Kontakt bringen kann. Priester sind Menschen gewesen im Alten Bund und auch in anderen Religionen. Priester sind Menschen, die andere Menschen mit Gott oder der Gottheit in Kontakt bringen. Und wenn der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Jesus ist der große hohe Priester, dann sagt er, er ist die letztgültige Instanz, durch die Menschen mit Gott, mit dem ewigen Gott in Kontakt kommen. Er ist der, der uns verlässlich mit dem ewigen Gott versöhnt. In ihm steht unsere Verbindung mit dem Schöpfer von Himmel und Erde und wir stehen eben in seinem schöpferischen Lebensstrom. Das ist großartig. Weil es besser eben gar nicht mehr geht. Es ist absolut heilig. Es ist sowas von anders als das, was wir an uns und in der Welt und an den Menschen um uns herum so oft erleben. Da gibt es natürlich viel Schönes in dieser Welt und Gutes an den Menschen. Aber es gibt auch viel Hässliches und Schlechtes. Und es gibt auch dieses ewige Mittelmaß, das weder so richtig gut noch so richtig schlecht ist, das nur eben, halt ist. Im himmlischen Heiligtum geht es anders zu. Da ist Gott, der aus dem alles Leben fließt und zu dem auch alles Leben strömt. Da ist unser großer hoher Priester Jesus, der uns in diesen göttlichen Lebensstrom hineinstellt. Unser langweiliges Mittelmaß, das beschädigte Gute, das angekratzte Schöne werden himmlisch aufgewertet. Das ist großartig. Dazu bekennen wir uns. Das gibt Hoffnung auf ein heiles und gutes und wahres Leben. Und eben dieser große hohe Priester ist, so sagt unser Text, nicht ein abgehobener großer Priester. Das ist nun mal etwas ganz Besonderes. Götter kennt man eigentlich als allmächtig und unnahbar, als stark und mächtig, beheimatet in prachtvollen Tempeln vielleicht auch, irgendwie auf jeden Fall unnahbar, abgehoben. Aber unser großer hoher Priester kennt Schwäche. Schwäche. Wir sind heute am ersten Sonntag der Passionszeit. Passion heißt Leiden. Wir haben einen großen hohen Priester, der das Leid kennt. Nicht vom Anschauen, nicht vom Mitleid, das er mit uns hätte als arme, schwache Menschen, das wohl auch. Aber zuallererst ist es sein eigenes Leid. Unser großer hoher Priester leidet. Das ist erstaunlich. Jesus kennt Versuchung. Er ist auf die Probe gestellt worden, am Anfang seines Wirkens hier auf dieser Erde und am Ende auch. Sein Dienst ist gerahmt von Versuchung und davon, dass er auf die Probe gestellt wird. Bevor er seine Jünger sammelte, bevor er Wanderprediger wurde, wurde er in die Wüste geschickt und sein Glaube und sein Auftrag wurde dort auf die Probe gestellt. Und am Ende im Garten Gethsemane war es genauso, da war für ihn auf einmal gar nicht mehr so wirklich klar, ob er das denn wirklich wollte. Leid und Kreuz und Sterben, Passion. Und er ist standhaft geblieben. Er ist nicht eingebrochen. Er hat mit seinem Vater im Himmel nicht gebrochen. Das wäre Sünde. Von Gott getrennt zu sein, zu brechen mit Gott. von der Lebensader Gottes abgeschnitten zu sein, von dieser himmlischen Lebensader des Schöpfers abgeschnitten zu sein, das wäre Sünde. Und diese Sünde kannte unser Herr Jesus nicht. Aber er ist eben auch keiner, der nicht so wie wir wüsste, dass das Leben ganz schön eng werden kann. Dass das Leben seine echten Schattenseiten hat und manchmal wirklich herausfordernd ist. Und auch das mit dem Gottvertrauen ist nicht immer gleich so eine ausgemachte Sache. Dass er das aus eigener Erfahrung kennt, macht ihn besonders, unseren Herrn Jesus Christus. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, lesen wir in unserem Predigttext heute. Nein, so einer ist er nicht. Er ist nicht so ein von oben herabgucker oder ein schon immer alles Klarhaber. Das wäre abgehoben, das wäre unsympathisch. Aber Jesus hat, weil er selbst Leid erprobt ist, Mitgefühl mit unserer Schwäche. Und so ist er unser Himmelsdurchschreiter geworden. Das ist sympathisch. Und genau dieses Wort steht hier nämlich im griechischen Original, sympatheo. Sym, das kennen wir von Symphonie, da geht es um Zusammenklang. Sym ist das griechische Wort für zusammen oder mit. Und pathos ist das Leid. Er leidet mit. Er ist ein sympathischer Herr. Er ist ein mitleidender Herr und das macht ihn sympathisch. Er ist ein ganz besonderer, unser hoher Priester Jesus. Und eben darum, weil er ist, wie er ist, haben wir einen ziemlich besonderen Zugang zu Gott. Und noch einmal muss ich euch mit einem griechischen Wort vertraut machen. Dieser besondere Zugang zu Gott wird in unserem Text nämlich mit einem wunderschönen Wort beschrieben. Es heißt Paresia. Und Paresia ist ein Wort, das in der Lutherbibel mit Freimut übersetzt wird. Das ist ein bisschen fremdes Wort, Freimut. Man könnte auch sagen, mit freudigem Herzen oder zuversichtlich. Zuversichtlich, ja, so können wir vor Gottes Thron erscheinen, mit freudigem Herzen, freimütig, offen. Das ist nicht selbstverständlich. Ein solcher Zugang zu Gott ist kein selbstverständlicher Zugang, aber genau das ist gemeint. Freimütig, mit freudigem Herzen, zuversichtlich können wir vor dem Thron der Gnade erscheinen. Man könnte das auch anders machen. Man könnte skeptisch vor dem Thron Gottes stehen. Was ist das denn für ein Gott? Der Allmächtige und Ewige und Feurige und Zürnende und was weiß ich, was er alles sein könnte. Ja, man könnte skeptisch sein, wenn man vor dem Thron Gottes erscheint oder zaudernd oder befangen vielleicht auch, befangen mit eigener Schuld oder mit ängstlichem Herzen, weil man nicht recht weiß, was einem da wohl passieren könnte vor dem Allmächtigen. Gott ist doch ebenso anders als wir. Heilig ist er und gerecht. Aber wenn Gott sich zu seinem Sohn Jesus bekennt, wenn er Ja sagt zu seinem Weg, zum Weg seines Sohnes, dann wird klar, dass der himmlisch-göttliche Thron ein besonderer Thron ist. Auf ihm sitzt kein übermächtig herrschender Gott, sondern ein Gnädiger. Ein Gnädiger. Und bei ihm ist der sympathische Jesus. Das ist der Grund für unsere Paresia, für unsere Zuversicht. Sie ist nicht respektlos, sie ist nicht kumpelhaft. Sie gründet vielmehr in diesem lebenstiftenden Wechselspiel von Heiligkeit und Versuchung, von Hingeben und Empfangen, von Licht und Dunkel. Wir kommen also auf gar keinen Fall würdelos zum Thron der Gnade, aber ebenso wenig scheu oder zaghaft oder ängstlich oder unsicher. Wir kommen zuversichtlich, mit freudigem Herzen oder eben mit Freimut vor den Thron unseres gnädigen Gottes. Und das ist wunderbar. Und dann kommt die Zusage, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Und so lässt sich's leben. Ich habe vom Bekenntnis gesprochen. Vielleicht noch wichtiger als ein Bekenntnistext oder eine Bekenntnisformel, ob sie von einem Konzil verfasst worden ist oder in der Heiligen Schrift steht, noch viel wichtiger ist wohl das persönliche Glaubensbekenntnis. Bei unserer Taufe haben wir Getauften das vor der versammelten Gemeinde erzählt. Wir haben berichtet davon, was uns der Glaube bedeutet, wie wir ihn mit Leben füllen wollen und warum wir uns taufen lassen wollen. Das haben wir der Gemeinde erzählt. Und so etwas ist gut zu hören, nicht nur gut zu sagen. Es macht nämlich auch anderen Mut, ihr eigenes Bekenntnis zu finden. Zu sagen, was ihnen wichtig ist am Glauben oder es neu aufzufrischen. Die meisten von uns hier sind Christinnen und Christen, die gläubig getauft worden sind. Und da habt ihr das gesagt. Habt ihr gesagt, was euch wichtig ist an eurem Glauben. Und dann wurdet ihr getauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, in Wasser getaucht, getauft. Wisst ihr das noch, ihr Getauften? Aber was ist aus eurem Bekenntnis geworden? Was hat sich seitdem ergeben? Wie hat sich euer Glaube entwickelt? Denn so eine Taufe ist ja kein Endpunkt, sondern ein Doppelpunkt, ein Start in ein Leben mit Gott, ein Leben des Bekenntnisses. Wir sind gemeindegläubig getaufter Christinnen und Christen. Zusammen wollen wir das in einer lebendigen Gemeinde tun. Aber wie geht das? Was prägt uns? Worauf kommt es an? Unser Text ist an Christinnen und Christen geschrieben, die schon auf ihr Bekenntnis zurückblicken können, so wie wir ja in größten Teilen auch. Und sie lesen und hören hier etwas, das ihre Gemeinschaft stärken und ihren Glauben beleben kann. Lasst uns festhalten am Bekenntnis, so werden wir ermutigt. Unser Taufbekenntnis ist kein Einmalakt, einmal gesprochen und erzählt und gut ist. Nein. Unser Bekenntnis zum Glauben ist etwas, das unser Leben begleiten soll. Etwas, an dem wir festhalten. Etwas, das uns Zuversicht gibt, bei Gott jederzeit Zuwendung erfahren zu dürfen. Also, liebe Geschwister, lasst uns zu den Quellen unseres Glaubens zurück oder zu unseren Wurzeln, back to the roots sozusagen. Und dann lasst uns leben, zuversichtlich, für unser eigenes Leben und zuversichtlich für das Leben der weltweiten Kirche auf dieser Welt und zuversichtlich für Gottes geliebte Welt überhaupt. Deswegen habe ich meine Predigt unter das Thema Zuversicht gestellt. Darauf läuft der ganze Text nämlich zu, auf diese Parhesia. Es würde uns ja womöglich erschlagen, wenn wir mit Gott und unserem Herrn Jesus nur Heiligkeit und die höchsten Himmel und das glanzvolle Licht der Herrlichkeit verbinden würden. Und genauso wenig wäre es eine Hilfe für uns, wenn wir unser Glaubensleben nur mit Schwäche und Versuchungen und Proben verbinden würden. Aber beides zusammen gibt eine wirkliche Kraft. Die Heiligkeit Gottes und die himmlische Solidarität mit der menschlichen Schwäche. Das lässt uns mit Zuversicht zum Thron unseres gnädigen Gottes kommen. Und dazu bekenne ich mich. Und da haben wir es schon wieder, den Thron der Gnade, den Glanz des Thrones und die Zuwendung der Gnade. Dieses Wechselspiel ist der Grund unserer Zuversicht. Es lässt uns mit freudigem Herzen zu Gott kommen. Bei ihm ist viel Barmherzigkeit und Liebe. So können wir also zuversichtlich vor Gott erscheinen oder vor seinen Thron treten. Und das tun wir gemeinsam, als versammelte Gemeinde. Wenn wir, wie gerade jetzt hier und heute, wenn wir Gottesdienst feiern, dann tun wir das. Wir treten vor den Thron seiner Gnade. Und wir nehmen damit schon etwas von dem himmlischen Throngeschehen vorweg, das uns erwartet. Wir erleben es schon jetzt ein Stück, was im Himmel einmal ohne irgendwelche irdischen Abstriche sein wird. Und das sollte sich niemand entgehen lassen. Und deswegen ist es gut, dass ihr heute hier seid. Und deswegen ist es gut, immer wieder in Gottesdienste zu gehen. Natürlich ist das alles noch gebrochen, wenn wir Gottesdienst feiern, unter den Bedingungen unserer Welt. Nicht jedes Wort trifft so hundertprozentig ins Schwarze. Nicht jeder Ton wird hundertprozentig getroffen und manchmal stören uns auch unsere zerstreuten Gedanken in der Zuwendung zu Gott. Und trotzdem treten wir vor seinen Thron. Und zur rechten Zeit werden wir von ihm dort Hilfe erfahren. Und die rechte Zeit kann immer sein. Warum nicht gerade jetzt? Und so treten wir vor seinen himmlischen Thron. Zusammen kommen wir zuversichtlich vor den Thron der Gnade. Wir empfangen Barmherzigkeit und finden Gnade. Das liegt für uns bereit, nicht nur für uns als Gemeinschaft, auch für jede und jeden von uns, für jeden und jede von uns einzelnen Menschen, der hier ist, egal ob Frau oder Mann, ob alt oder jung, ob ursprünglich aus der Ukraine oder schon immer Ostfriese oder von woanders her. Denn die Sache mit dem Bekenntnis ist eine persönliche Sache. Und deswegen noch einmal die Frage vom Anfang: Was ist dir eigentlich wichtig und wozu bekennst du dich? Lasst uns festhalten am Bekenntnis und zum Thron der Gnade dürfen wir kommen, zuversichtlich, freimütig, mit fröhlichem Herzen. Amen.